Das Interview der Woche. Am Mikrofon ist Evi Seibert und der Gast im ARD-Interview der Woche ist der Bundeskanzler Olaf Scholz. Herzlich willkommen, Herr Scholz.
Guten Tag.
Der Haushalt steht, zumindest auf Regierungsseite. Das Kabinett, also die Bundesministerinnen und Bundesminister, haben ihn in der letzten Kabinettssitzung vor der Sommerpause beschlossen. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich habe mal auf Ihren Terminkalender nächste Woche geguckt. Da stehen so Termine drauf wie Gebirgsjäger auf der Reiteralpe und das Bürgergespräch in Saarbrücken und die Sommerpressekonferenz in Berlin. Kommen jetzt so diese Wohlfühltermine, die Sommerwohlfühltermine für Sie?
Das sind jedenfalls alles ganz tolle Termine, ganz wichtige auch, weil da ja auch die Möglichkeit besteht, mit Bürgern und Bürgern zu sprechen oder unseren Soldatinnen und Soldaten, die ja auch sich immer vorbereiten für die Fähigkeit, unser Land zu schützen.
Inwieweit als Bundeskanzler haben Sie eigentlich Einfluss auf Ihren Terminkalender? Können Sie also auch mal sagen, also Leute, da will ich jetzt wirklich nicht hin?
Ja, Termine, die ich nicht wahrnehmen will, nehme ich nicht wahr. Ich werde also schon mal gefragt, aber in der Regel habe ich dann nichts mehr damit zu tun, wann und an welchem Tag und in welcher Woche die stattfinden.
Jetzt sind wir aber noch nicht bei den Sommerterminen, noch sind Sie hier und ganz frisch sind auch konkret die Haushaltspläne für 2025 dem Kabinett vorgelegt worden. Gab es in der Ministerrunde viele enttäuschte Gesichter, weil sie sich mehr für sich erhofft hatten?
Das wäre ja ganz ungewöhnlich, wenn sich nicht die engagierten Ministerinnen und Minister immer noch mehr für ihre eigenen Aufgaben für ihr eigenes Ressort wünschten. Aber jeder weiß, wir müssen mit den Möglichkeiten zurechtkommen, die wir haben. Das geht jedem im Leben so, eben auch dem Bundeshaushalt und der Bundesregierung. Und es ist für mich ganz wichtig gewesen, dass nicht die einen Anforderungen gegen die anderen ausgespielt werden, sondern dass wir alles das anpacken können, was wichtig ist, für die Sicherheit zu sorgen unseres Landes im Inneren und Äußeren, dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft wächst, dass wir etwas dafür tun, dass wir gute Arbeitsplätze in der Zukunft haben und dass wir gleichzeitig investieren in unsere Infrastruktur und für den Zusammenhalt zu sorgen. Zum Beispiel wird da sehr viel für Kinder gemacht. Das finde ich wichtig.
Im Haushalt ist aber immer noch ein Loch, 17 Milliarden Euro. Die sind mit kreativer Buchführung, andere sagen Taschenspielertricks, kalkuliert worden, in der Hoffnung auf zukünftige Mehreinnahmen, auf Umwandlung von Zuschüssen und übrig gebliebenes Geld. Die Union sagt, das ist unseriös. Haben Sie unseriös getrickst?
Nein, weder getrickst noch unseriös getrickst, sondern das ist alles gut zueinander gefügt worden. Das hat viel Zeit gekostet. Wir haben 80 Stunden miteinander gesprochen, was aber auch der Größe der Aufgabe wegen sehr angemessen war. Die Zeit wurde auch gebraucht. Und es ist so, dass wir ja immer in unserem Haushalt zum Beispiel eine Minderausgabe ganz allgemein einplanen. Und in diesem Fall haben wir gesagt, da ist noch ein Teil, den wir etwas größer machen, um dann im Konkreten da noch Verbesserungen einzufügen, die aber ganz konkret beschrieben sind und über die jetzt geredet wird. Also das ist ziemlich genau gestrickt.
Und wie wollen Sie diese 18 Milliarden füllen?
Na, wie gesagt, es geht ja in keinem Haushalt so, dass da nicht eine
18 Milliarden sind halt sehr viel
drin ist, sondern ja, das sind ganz regulär 8 bis 9 Milliarden. Wir reden also um eine kleinere Summe. Und da sind Vorschläge, wie wir die Finanzierung von Investitionen moderner aufstellen können, um darüber Spielräume für die Zukunftsaufgaben zu gewinnen. Mal gucken.
Das ist an der Kante der Verfassungsmäßigkeit, sagt Helge Braun. Der war früher Kanzleramtsminister hier im Kanzleramt, aber jetzt ist er eben auch der Vorsitzende im Haushaltsausschuss im Parlament. Rechnen Sie denn damit, dass die Union wieder klagen könnte? Es gab ja schon mal diesen Fall, dass das Bundesverfassungsgericht eben einen Haushalt gerichtlich gestoppt hat.
Dafür spricht aus unserer Sicht wenig. Wir haben uns sehr genau bemüht, entlang der Anforderungen, die das Bundesverfassungsgericht formuliert hat und die sich sowieso aus unserem Grundgesetz ergeben, diesen Haushalt aufzustellen. Das ist jetzt ein Entwurf, der sehr sorgfältig im Parlament diskutiert wird, dass wahrscheinlich einige ein wenig enttäuscht sind, dass wir es geschafft haben, diese große Aufgabe zu bewältigen. Muss sich nicht, aber kann sich sehr wohl dann auch in etwas überspitzten Formulierungen niederschlagen. So buche ich das mal ab.
Okay, aber da drin stehen auch Dinge, die schon im Vorfeld für Diskussionen gesorgt haben. Zum Beispiel, dass eben um ausländische Fachkräfte besser nach Deutschland zum Arbeiten zu bekommen, sie steuerlich begünstigt werden sollen. Da haben viele gesagt, das geht gar nicht, auch aus ihrer eigenen Partei. Denn es ist ja eigentlich eine Ungleichbehandlung der inländischen Fachkräfte. Sehen Sie dieses Problem?
Wir haben ganz viele Vorschläge entwickelt im Rahmen unserer Wachstumsinitiative, die es attraktiver machen, dem Wunsch zu arbeiten, nachzugehen. Und in diesen ganzen Maßnahmen, die sich an die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer hierzulande richten, haben wir gesehen, dass in fast allen unseren Nachbarländern für spezielle, sehr gefragte Fachkräfte Angebote gemacht werden, die ihnen den Ortswechsel leichter macht und das steuerlich begünstigt, dass sie sich in ein anderes Land begeben für eine kurze, sehr kurze begrenzte Zeit. Und da wird der Finanzminister jetzt einen genauen Vorschlag machen und auch nochmal schauen, was machen eigentlich unsere Nachbarn, die das fast alle tun, wie gesagt.
Was nicht drin ist, ist die Lockerung der Schuldenbremse in diesem Haushalt. Viele fordern das, zum Beispiel eben auch, um mehr zu investieren, auch die Wirtschaft. Glauben Sie denn, dass man vielleicht nicht in dieser Legislaturperiode, aber dass man generell irgendwann an diese Schuldenbremse ran muss, um sie zu modernisieren, um sie zu reformieren?
Es wird ganz sicherlich im Rahmen der nächsten Legislaturperiode Entscheidung geben müssen zu einer Modernisierung, Reformierung der Schuldenbremse. Aber das wird eine Arbeit sein, die mit ganz viel Ruhe gemacht werden muss und ohne Schaum vom Mund. Denn es braucht ja in jedem Fall für das, was wir dann beschließen, eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, es müssen die meisten Parteien in Deutschland im Bundestag und im Bundesrat zustimmen, Regierung und Opposition. Das beschreibt, worum es geht.
Die ganzen Maßnahmen, die Sie jetzt eben auch in diesem Haushalt niedergeschrieben haben, wie Sie auch gerade beschrieben haben, werden die denn noch spürbar in Ihrer Legislaturperiode, in der Sie Kanzler sind? Wie schnell geht das? Glauben Sie, dass man das merkt als ganz normaler Arbeitnehmer oder auch als jemand aus der Wirtschaft?
Wir gehen davon aus, dass die Maßnahmen, die wir in der Wachstumsinitiative untergebracht haben, für alle unmittelbar spürbar sein werden. Und viele andere Dinge, die in diesem Haushalt stehen, werden auch in dieser Legislaturperiode sofort bemerkbar. Da sind also richtig viele Sachen drin, die dafür sorgen, dass das Leben besser wird. Und die Wachstumsmaßnahmen, die wir ergriffen haben, die Investitionen in die Infrastruktur, die wird man auch schnell sehen und spüren.
Seit dieser Woche macht die Bahn ja jetzt wirklich ernst. Also sie hat eine wichtige Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim, die Riedbahn, total gesperrt, um sie von Grund auf zu erneuern und um diese Flickschusterei der letzten Jahre eben nicht zu wiederholen. Friedrich Merz hat jetzt im ARD-Sommer-Interview gefordert, das Bahnangebot zu reduzieren, also lieber weniger, dafür effektiver. Hat er recht?
Nachdem die CDU-CSU überwiegend die Verantwortung dafür haben, dass in den letzten Jahrzehnten zu wenig in die Infrastruktur der Schiene gesteckt worden ist und die Sanierung ausgeblieben ist, die notwendig ist, ist das natürlich eigentlich wie eine Verhöhnung derjenigen, die sich über die schlechte Qualität des Bahnangebotes ärgern. Nein, es geht schon darum, dass wir eine grundlegende Sanierung voranbringen. Das machen wir mit Eigenkapitalerhöhung für die Bahn, mit mehr Mitteln, die wir der Bahn zur Verfügung stellen und wie gesagt mit neuen Regeln und Methoden, die dafür sorgen, dass nicht nur immer wieder die Bürgerinnen und Bürger den Spruch hören, das muss mal saniert werden, sondern sie sehen, es passiert.
Olaf Scholz im ARD-Interview der Woche. Es gibt Dinge, mit denen Sie wahrscheinlich nicht gerechnet haben, als Sie Bundeskanzler wurden. Zum Beispiel, dass Sie als Kanzler die Stationierung von neuen US-Langstreckenwaffen in Deutschland verkünden würden und auch noch gutheißen. Dabei haben Sie selbst früher gegen die Stationierung solcher Waffen im Bonner Hofgarten noch demonstriert. Und sehr viele Menschen, die sich auch daran erinnern, aber nicht nur die, die haben jetzt Angst, dass es wieder zu einem neuen Kalten Krieg kommen könnte und Deutschland wie damals mittendrin liegt. Können Sie diese Angst verstehen?
Es findet gerade ein furchtbarer Krieg in unserer Nachbarschaft statt. Russland hat die Ukraine überfallen und den Konsens, der über viele Jahrzehnte gegolten hat, aufgekündigt, dass Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden. Da verstehe ich ziemlich gut, dass sich die Bürgerinnen und Bürger Sorge machen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass alle sich darauf verlassen können, dass wir alles dafür tun, dass dieser Krieg nicht zu einem Krieg eskaliert zwischen Russland und der NATO. Ich habe viele Entscheidungen getroffen und viel Kritik ausgehalten, um exakt das zu vermeiden. Und das wird auch immer mein Kurs bleiben. Aber wir müssen angesichts der Tatsache, dass die Vereinbarungen und Verträge der Vergangenheit nicht gegolten haben und trotzdem mit Gewalt zur Eroberung eines Nachbarlandes Russland einen Krieg begonnen hat, jetzt dafür Sorge tragen, dass die NATO gut aufgestellt ist, dass wir uns verteidigen können. Deshalb müssen wir mehr Geld für die Bundeswehr ausgeben und wir müssen auch die Verteidigungsfähigkeit stärken. Ein Schritt, den wir dazu machen, ist, dass wir die völlig vernachlässigte Luftverteidigung ausbauen und das auch sehr schnell tun, indem wir in der Lage sind, als Deutschland, als Staaten in Europa, Raketen, Kampfflugzeuge abzuwehren, die sich auf unser Territorium begeben könnten. Und da müssen wir sagen, gibt es auch allen Grund zu, denn Russland hat massiv aufgerüstet und unser Territorium bedroht. Und weil es aber nicht reicht, nur abzufangen, muss man auch in der Lage sein, jemanden abzuschrecken, damit er nicht angreift. Deshalb haben wir ja auch schon längst Marschflugkörper in unserem Bestand zum Beispiel. Und jetzt brauchen wir eben weiterreichende Waffen, damit es nicht zu einem Krieg kommt. Aber lassen Sie mich das noch sagen. Das Schlimme an der Entwicklung, die jetzt mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine sich fortgesetzt hat, ist, dass ja schon lange davor Russland sich rausbewegt hat aus den Vereinbarungen über Rüstungskontrolle, die wir über viele Jahrzehnte hatten und massiv aufgerüstet hat. Aber alles, was wir tun, muss ja dazu führen, dass wir mal wieder eine Zeit haben werden, auch wenn sie jetzt weit entfernt liegend scheint, in der über Rüstungskontrolle zwischen den großen Mächten der Welt gesprochen wird und wir aus einem Wettrüsten rauskommen, indem wir uns über die Begrenzung von Waffen miteinander verständigen.
Aber das wäre jetzt genau meine Frage gewesen, weil es ist jetzt so, Putin hat sofort darauf reagiert, hat auch wieder gedroht. Und die Leute, die das kennen, die sehen diese Abschreckungsspirale schon wieder sich nach oben winden. Und man hat ein bisschen Angst, dass wir jetzt wirklich eine waffenstarrende Zeit wieder vor uns haben werden und dass diese Zeit der Abrüstungsverhandlungen erstmal vorbei ist. Ist das so?
Russland hat sich aus all diesen Vereinbarungen davon bewegt und ordentlich aufgerüstet über die Grenzen hinweg, die sich aus diesen Vereinbarungen ergeben haben. Das ist das, was die Sache jetzt so schwierig macht und ja auch wirklich die Sicherheit gefährdet. Deshalb müssen wir so stark sein, dass niemand uns angreift, um Frieden und Sicherheit zu gewährleisten und um auch sicherzustellen, dass niemand dass kein Krieg stattfindet. Mhm. Gleichzeitig bleibt aber natürlich es richtig zu sagen, das wäre schon sinnvoll. Wir kämen mal wieder in eine Zeit, in der nicht einfach das größere Land das kleinere überfällt und wir kämen in eine Zeit, in der über Rüstungskontrolle wieder verhandelt wird.
Wir sind in dieser Abschreckung auch abhängig von den USA, von deren militärischer Unterstützung zumindest, bis wir selber so weit sind, dass Europa das selber machen kann. Das kann sein, dass die USA sich das nochmal überlegen, falls Donald Trump die Präsidentschaftswahlen gewinnt. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Donald Trump? Sie kennen ihn aus Hamburg. Damals haben Sie ihn als Bürgermeister, als Gast begrüßen können. Sie haben ihn sicherlich als Minister dann später auch noch öfter getroffen. Wie ist Ihr Verhältnis zu Donald Trump?
Ich kenne ihn, wie Sie es beschreiben. Ich habe ihn empfangen in Hamburg, als ich Bürgermeister war. Und ich habe ihn auch getroffen, zum Beispiel im Rahmen von G20-Treffen und zusammen mit der damaligen Kanzlerin mit ihm gesprochen. Das ist das, was man heute berichten kann. Und ansonsten sollten wir respektvoll abwarten, was die Amerikanerinnen und Amerikaner wählen. Denn die Wahlen sind ja erst im November und haben noch gar nicht stattgefunden.
Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Sind wir gut vorbereitet auf eine mögliche zweite Amtszeit von Donald Trump?
In unserer Nachbarschaft haben ganz viele Regierungswechsel stattgefunden. Und natürlich gehört es zur professionellen Regierungsführung dazu, dass wir das auch immer vorher mit überlegen, was passieren kann in unseren Nachbarländern. Und das gilt natürlich in gleicher Weise für unseren wichtigsten Bündnispartner, die Vereinigten Staaten von Amerika, mit denen uns ja jetzt nun eine so lange transatlantische Freundschaft verbindet. Und das ist übrigens auch das, worauf ich setze, dass wir alles dafür tun, dass das, was uns in der NATO zusammengeführt hat zum Beispiel und was unsere Gesellschaften gemeinsam haben, nämlich Demokratien und Rechtsstaaten zu sein, dass das auch trägt. Für viele Jahrzehnte und viele, viele Regierungen in Deutschland und den USA in den nächsten Jahrzehnten.
Sie haben das Buch seines Vizepräsidentenkandidaten J.D. Vance gelesen. Das hat Sie damals zu Tränen gerührt, haben Sie gesagt. Jetzt könnte sie ja eher seine Kandidatur zum Heulen bringen, oder?
Das Buch damals hat mich wirklich sehr beeindruckt, weil es eine wirklich bemerkenswerte Lebensbiografie beschreibt und der Autor G.D. Vance hat dann ja auch später aus dieser Perspektive heraus sich sehr skeptisch und kritisch gegenüber Präsident Trump seinerzeit geäußert. Das amerikanische Politiksystem hat jetzt nun diese Konstellation hervorgebracht, aber das Buch bleibt lesenswert.
Nach der Sommerpause kommen die Wahlen in Ostdeutschland und eins der wichtigen Themen für die Leute dort ist natürlich die Sicherheit, die äußere, aber auch die innere Sicherheit und damit natürlich auch die Migrationsfrage, die gerade dort eben immer in allen Umfragen als ganz, ganz wichtig betrachtet wird. Sie sind dafür, dass jetzt auch nach Afghanistan abgeschoben werden kann. Ist denn Joachim Stamm, der Beauftragte, der für diese Rückführungen auch mit zuständig ist, der das verhandelt, deswegen schon in Kabul jetzt gewesen?
Es ist so, dass wir viel für Sicherheit tun müssen und der Haushalt, über den wir anfangs gesprochen haben, sieht deshalb auch mehr Ausgaben für Sicherheit vor. Und es gehört übrigens dann auch dazu, dass wir sagen, wer hier nicht bleiben kann, weil er zum Beispiel Straftaten begangen hat, muss abgeschoben werden. Und ja, wir bereiten sehr konkret vor, dass das auch nach Ländern wie Afghanistan gelingt. Bitte um Verständnis, dass ich das, was wir machen, um das jetzt möglich zu machen, nicht gefährden möchte, indem ich es vorschnell ausplaudere. Aber wir sind ziemlich intensiv dran.
Im Herbst wird die CDU ihren Kanzlerkandidaten ausrufen und Friedrich Merz hat jetzt im ARD-Sommerinterview gesagt, die SPD bereitet sich auf einen sehr persönlichen Wahlkampf gegen ihn, also gegen Merz, vor. Uns ist aber aufgefallen, dass Herr Merz sich seit einiger Zeit sehr zurückhält mit spitzen Bemerkungen und sehr staatsmännisch daherkommt. Damit würde er der SPD ja den Wind aus diesen Wahlkampfsegeln nehmen, oder?
Ich weiß nicht, wer darauf kommt. Vielleicht überschätzt er sich ein wenig, wenn er sowas sagt. Also wir haben sowas nicht vor.
Aber Sie haben gesagt, das wäre Ihnen recht, wenn er Kandidat wäre. Jetzt hat er gesagt, er freut sich auf Sie. Tja, Freude allenthalben.
Freude allenthalben.
Merz hat auch davon gesprochen, dass in Ihrer Ampelkoalition das Gift des Misstrauens nicht mehr herauszubekommen ist. Haben Sie ein Gegengift?
Wir haben jetzt gerade einen Haushalt gemeinsam durch das Kabinett gebracht. Das hatten ganz viele, ich glaube auch Herr Merz, gar nicht erwartet.
Ihre Partei, die SPD, hat trotzdem ein Problem. Das lässt sich in Zahlen nachlesen und auch in Wahlergebnissen. Und der Parteivorsitzende Klingbeil hat das mit so gedeutet, dass sie die arbeitende Mitte nicht mehr so richtig ansprechen. Also dass es in der Auffassung der Leute, so der Vorwurf, zu viel Unterstützung gibt für Leute, die nicht arbeiten und zu wenig für diejenigen, die jeden Tag arbeiten gehen und trotzdem nicht wesentlich mehr haben. Das ist der Vorwurf. Die fühlen sich genau das nicht, was sie im Wahlkampf versprochen haben, nämlich mit Respekt behandelt und gerecht. Können Sie das nachempfinden?
Das ist ein großes Thema. Respekt war das Thema meines Wahlkampfes und wir haben auch ganz viel gemacht, das genau darauf einzahlt. Mit der Anhebung des Mindestlohns, der Millionen Beschäftigte eine bessere Einkommenssituation geschafft hat, mit Erleichterung bei Sozialversicherungsbeiträgen für diejenigen, die nur sehr wenig Geld für ihre harte Arbeit verdienen, mit Steuererleichterung, die wir für alle Teile der Arbeitnehmerschaft, auch diejenigen, die ganz ordentliche Einkommen haben, geschaffen haben, damit man mit der Inflation, von der Inflation nicht eine Nettoeinkommensverschlechterung bekommt. Wir machen nicht nur Politik für Leute, die ein Hochschulstudium absolviert haben und auf dieser Basis berufstätig sind, sondern auch für alle anderen angelernte Facharbeiterinnen und Facharbeiter, Krankenschwestern, Polizisten, alle, die in Deutschland anpacken und den Laden am Laufen halten.
Aber die denken halt, dass es sich manchmal gar nicht mehr lohnt, wenn sie so wenig verdienen und dann müssten sie eigentlich gar nicht arbeiten und hätten nur wenig weniger. Das ist doch ein Problem.
Deshalb bin ich für gute Löhne. Mindestlohn habe ich schon angesprochen. Und wir haben zum Beispiel mitten in der Krise, wo die Preise unglaublich explodiert sind, ermöglicht, dass es einen Inflationsausgleich gibt von Unternehmen, der steuer- und abgabenfrei ist. Das haben 2/3 der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland bekommen. Und es war mir ganz wichtig, das voranzutreiben. Punkt ist, wir müssen dafür sorgen, dass alle das sichere Gefühl haben, dass sie jetzt und in der Zukunft einen Platz in unserer Gesellschaft haben mit der Arbeit, die sie leisten und dass die gut bezahlt wird und sicher ist. Und im Übrigen teile ich die Bedenken derjenigen, die sagen, dass diejenigen, die Unterstützung bekommen, weil sie ohne Arbeit sind, auch alles dafür tun müssen, dass sie einen Arbeitsplatz finden. Deshalb haben wir ja zum Beispiel im Rahmen unserer Wachstumsinitiative auch sehr viele konkrete Maßnahmen vorgesehen, die die Treffsicherheit der Jobcenter verbessern, die dafür sorgen, dass das Bürgergeld wirklich nur eine Unterstützung ist, die dazu gedacht ist, dass man möglichst schnell wieder neue Arbeit bekommt. Und das wird sich auch auswirken, übrigens auch wie weitere Verschärfungen der Bekämpfung von Schwarzarbeit.
Das ARD-Interview der Woche mit dem Bundeskanzler Olaf Scholz. Schluss hätte ich jetzt noch eine Kurzfragerunde für Sie. Diese Woche hat Angela Merkel 70. Geburtstag. Was wünschen Sie Ihrer Vorgängerin?
Ich habe ihr gewünscht, dass sie ihren Geburtstag genießt, was sie mir versichert hat, der Fall sei. Und ich habe mit ihr über so viele Jahre gut zusammengearbeitet, dass ich finde, dass sie gerne stolz auch auf ihre politische Leistung zurückblicken kann.
Sie haben ja auch gerade Geburtstag gefeiert, den 66. Und Sie haben aus Ihrem eigenen Kabinett auch ein paar denkwürdige Glückwünsche bekommen. Karl Lauterbach zum Beispiel wünscht Ihnen Endorphinschübe bei gelungenen Gesetzen und bewundert Ihre starken Nerven. Haben Sie die, starke Nerven?
Ja.
Woran merkt man das?
Ich glaube,
woran merken Sie es?
Hat noch niemand bezweifelt. Und das ist auch in der Tat so. Ich brauche das für dieses Amt, aber das ist etwas, was ich habe. Es gibt viele Konflikte und man muss immer einen kühlen Kopf bewahren.
Wundern Sie sich manchmal dann über sich selbst, wie cool Sie sind oder wie starke Nerven Sie sich haben?
Zu Leuten, die sich selbst bespiegeln, gehöre ich nicht.
Robert Habeck wünscht Ihnen weiterhin politische Leidenschaft. Glüht die bei Ihnen noch und wofür in erster Linie?
Die glüht noch. Wenn ich keine Leidenschaft hätte für das, was ich politisch mache, dann sollte ich mir was anderes suchen, ist mein Vorsatz. Und das Wichtigste ist in dieser Welt immer Gerechtigkeit und Frieden.
Annalena Baerbock sagt, mit 66 zum Geburtstag fängt der Spaß erst an und sie würde sich freuen, wenn der Spaß auch auf die Ampel abfärbt. Besteht da noch Hoffnung?
Ja.
Was macht Ihnen denn an der Ampel Spaß?
Wir haben ganz schön viel geleistet und die Selbstkritik, die ja notwendig ist, ist ja auch angebracht, nämlich dass ganzen vielen Dinge, die wir zum Beispiel zur Beschleunigung von Investitionen und von Infrastrukturinvestitionen und von Betriebsinvestitionen auf den Weg gebracht haben, manchmal durch den Lärm gar nicht mehr durchgekommen sind, der gemacht worden ist, um zu diesen Entscheidungen zu kommen. Und da wäre es ganz gut, wenn der Lärm geringer wäre und man deshalb auch mitkriegt, was da entschieden wurde. Das wird sich in der Praxis teilweise sehr schnell, teilweise mittel- und langfristig zeigen, dass wir da richtig große Modernisierungsschritte für Deutschland möglich gemacht haben. Aber es wäre ja schön, es würden auch alle gleich mitkriegen und da kann man bei helfen.
Glauben Sie, dass das Annalena Baerbock als Spaß bezeichnet?
Na, Spaß ist ja, dass man seine Arbeit gerne tut. Die Deutschen, und ich bin ein Deutscher, sind ja sehr berufsorientiert. Man möchte das der Sache wegen gut machen.
Sie wollten zweimal Ampel, zumindest am Anfang, also 8 Jahre Ampel. Würden Sie das heute nochmal sagen?
Alle, die da jetzt regieren, haben schon den Ehrgeiz, weitermachen zu können. Und
auch zusammen?
Ich meine, Deutschland ist ja ein Land, in dem das eine ziemlich plausible Sache ist, dass Mehrheiten nicht von zwei Parteien erreicht werden. Also ist das etwas, wo jeder gucken sollte, dass es gelingen kann.
Jetzt steht der Sommer vor der Tür. Wer im Hause Scholz ernst sagt, wohin die Reise geht?
Wir haben uns immer verständigt und immer gemeinsam Urlaubsziele gewählt.
Letztes Mal waren Sie in Frankreich. Das ist ja ein großes Land. Geht es da wieder hin?
Darüber berichte ich, wo ich war, wenn ich wieder zurück bin.
Aber Sie können ja uns sagen, was in Ihren Urlaubskoffer unbedingt rein muss. Also Heide Simonis, die frühere SPD-Ministerpräsidentin, die hat mir erzählt, dass sie immer ihre eigene Salatschüssel mitnimmt. Wahrscheinlich bei Ihnen anders.
Das ist bei mir definitiv anders. Ich freue mich darauf, dass Ruhe herrscht, dass ich Sport machen kann, dass ich die Landschaft genießen kann und dass ich Bücher lesen kann und dass ich einfach viel Zeit habe zusammen mit meiner Frau.
Lesen Sie Bücher aus Papier oder auf dem E-Reader?
Ich lese Bücher aus Papier.
Und wie viel am Tag?
Ganz unterschiedlich über dicke und dünne Bücher, aber ich lese eigentlich jeden Tag.
Können Sie auch so richtig faul sein im Urlaub, also so Löcher in die Luft gucken und gar nichts tun?
Das kann ich ziemlich gut.
Echt?
Ja.
Wie lange?
Auch wenn ich jogge zum Beispiel, zähle ich nicht zu den Leuten, die Musik hören und sich komplizierte Gedanken machen, sondern ich jogge.
Und ach, Sie denken gar nichts, wenn Sie laufen? Manche sagen doch, man kriegt dann so ein Flash und kann besonders gut denken.
Kommt mal vor, aber eigentlich will ich auch einmal eine Situation der Entspannung haben, die durch das Laufen, wie ich finde, ganz gut gelingen kann. Und das Gleiche gilt natürlich im Urlaub, wenn man da sitzt, da kann man auch einfach mal in die Sonne gucken.
Sie haben jetzt viele Sportler hier in diesem Sportsommer, also die Fußball-EM, die Basketballer. Und Sie war ja eher als Zuschauer unterwegs, aber der Bundestrainer, der Nagelsmann, der ist eigentlich ein bisschen politisch geworden am Schluss. Er hat nämlich am Schluss gesagt, wenn wir in Deutschland immer nur in Tristesse verfallen und alles ist grau und schlecht, dann wird sich nichts verbessern und wir sollten mehr gemeinsam machen. Hat er einen Punkt für Sie, oder?
Er hat 5 Ausrufezeichen. Er hat so recht und ich habe fast gejubelt, als ich das gehört habe. Es entspricht genau dem, wie ich darüber denke. Insofern hat es mir natürlich besonders gut gefallen.
Würden Sie denn sagen, dass wir zu viel schwarz malen? Also dass die Deutschen eigentlich zu viel meckern und nicht die schönen Seiten genug sehen? Oder woran liegt das?
Wir haben jedenfalls alle Möglichkeiten, eine gute Zukunft zu haben. Und dann sollten wir uns dran machen, sie auch zu gewinnen.
Ihr Wunsch für diesen Sommer 2024?
Ich kann nicht umhin zu sagen, der größte Wunsch wäre, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine beendet, weil es so furchtbar ist, was da passiert. Aber ansonsten wünsche ich mir und allen anderen, dass sie sich im Sommer auch einfach mal erholen.
Dann wünschen wir Ihnen das auch. Vielen Dank für das Interview.
Schönen Dank.